Heute zu Gast Thomas Elstner von SSI Schäfer.
Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast?
Chef, was denn für ein Podcast?
Na, irgendwas mit Logistik!
Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
Bevor wir heute in die Folge starten, gibt es ein wenig Werbung in eigener Sache. Seit gut 2 Jahren erstellen wir neben unserem Podcast regelmäßig Fachreports. Der ein oder andere von euch würde es bei dem Umfang vielleicht schon fast Bücher nennen. Aber ganz egal, wie ihr das nennen wollt, hier gibt es ganz kurz das Prinzip. Wir schnappen uns also ein Thema aus der Logistik und gehen gemeinsam mit den Expertinnen für dieses Thema ganz tief rein. Von A bis Z erklären wir euch beispielsweise alles, was ihr zu Greifrobotern, Lagerverwaltungssystemen oder vielleicht auch mal zu Innovationen generell wissen müsst. Wenn ihr das jetzt mal ausprobieren und lesen wollt, dann einfach auf unsere Webseite www.iwml.de gehen und dort kostenfrei runterladen. Mittlerweile gibt es da 8 Reports zum Download. Also würde ich sagen, nicht lang warten. Während ihr den Podcast hier hört, am besten einfach schon mal auf die Webseite iwml.de gehen, runterladen und währenddessen weiterhören. In dem Sinne, viel Spaß mit der Folge.
Moin Moin zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute meinen geschätzten Kollegen, den Tommy, dabei. Moin, Tommy.
Ja, moin aus dem stürmischen Hamburg heute.
Ja, ich habe ja letztens Karaoke gesungen, da fällt mir ein, ich habe auch ein Lied gesungen, das hieß Tommy. Musst du dir mal anhören bei Gelegenheit.
Ist okay. Ein schönes Lied.
Aber wir sind ja wie immer nicht alleine, sondern haben heute deinen Namensvetter dabei, deinen verschollenen Bruder aus Österreich, Namensbruder aus Österreich, und zwar den Thomas von SSI. Moin, Thomas.
Ja, hallo, aus Österreich.
Schön, dich da zu haben. Thomas, du arbeitest ja bei einem Unternehmen, was, glaube ich, jedem bekannt ist, wenn man sich mehr oder minder mit Intralogistik beschäftigt. Sicherlich eins der größten auf der Welt, wenn nicht in manchen Jahren und unter manchen Betrachtungen auch das größte Intralogistikunternehmen der Welt. Vielleicht hast du aber Lust, uns mal ein bisschen näher zu erzählen, was du eigentlich machst, wer du bist und bei welchem ominösen Unternehmen du eigentlich tätig bist.
Ja, ich bin der Thomas Elstner. Ich sitze hier in Friesach. Das ist ein kleines Dörfchen, ein verschlafenes Dörfchen im Norden von Graz, also in der Logistikhauptstadt Europas. Sitze hier schon seit fast 23 Jahren. Damals war es hier noch die Salomon Automation. Und der damalige Geschäftsführer und Eigner Franz Salomon hat mich damals direkt abgeworben. Noch in der Schulzeit, und ich habe hier als Softwareentwickler begonnen, habe diverse Logistikprojekte umgesetzt, war auf Baustelle, habe neben dem Schaltschrank geweint, habe Nächte durchgemacht, bis ich dann irgendwann die Schnauze voll hatte und begonnen habe, noch ein Studium parallel zu beginnen und dann bei uns in den Sales gewechselt habe. Im Zuge dessen war dann auch im Jahr 2008, dass die Firma Salomon Automation von der SSI Schäfer aus Deutschland übernommen wurde. Der Hauptgrund war vor allem unsere Software, nämlich VAMAS. Diese Software gibt es nach wie vor. Das ist unser Warehouse Management System, aber auch noch viel mehr. Und mit dieser Software habe ich mich dann auch weiter beschäftigt. Habe im Jahr 2006 meinen ersten Roboter in einem Projekt als technischer Projektleiter integriert. Also von dem her schon beschäftige mich schon lange Zeit mit Robotik. War dann 12 Jahre im Sales, auch dort unterschiedlichste Konzepte, unterschiedlichste Rollen auch verfolgt im Sales. War dann zum Schluss auch ganz stark involviert bei unseren großen, ganz, ganz großen Case-Picking-Lösungen, die wir so around the world laufen haben. Und hatte die letzten 3 Jahre die Aufgabe, das Produktmanagement unserer Robotik-Software voranzutreiben. Und seit letztem Jahr bin ich jetzt Gesamtverantwortlicher für sämtliche Softwareprodukte, die wir aus unserem Standort Friesach für die Intralogistik mit unserem VAMAS und deren Derivate zur Verfügung stellen. Die Firma Schäfer hat nicht nur VAMAS im Portfolio, wir haben auch diverse andere Lösungen, unter anderem bieten wir auch SAP an mit unserer Dr. Swan, aber auch andere kleine Softwarelösungen für Nischenanwendungen, die wir so haben. Aber der Fokus geht ganz klar VAMAS als das Produktportfolio, um unsere Intralogistiklösungen am Markt zu realisieren.
Sehr, sehr spannend. Ich würde mal gerne eine grundlegende Frage stellen, auch einfach mal zum Verständnis. Du hast jetzt zwei Komponenten gerade angesprochen oder Hauptkomponenten, mit denen du dich beschäftigst. Einmal Software und da dann auch generell beziehungsweise auch speziell Warmers. Vielleicht kannst du da gleich noch ein, zwei Wörter zu fallen lassen und dann noch das Thema Robotik. Ist das, das wäre die zweite Frage, sind das zwei unterschiedliche Themen, greifen die sehr stark ineinander? Wie beeinflussen die sich? Ist eins der beiden Themen dem anderen über- oder untergeordnet? Also kannst du noch einmal ein bisschen genauer erzählen, was das Warmers eigentlich ist und macht und wie da die Schnittstelle hin zum und auch das Zusammenspiel hin zur Robotik ist?
Also Warmers als das große Dachprodukt, wir nennen es Warmers Portfolio, umschließt viele diverse kleinere Produkte, kleinere bis größere Produkte. Das klassisch Bekannte ist WMS, von ganz kleinen manuellen bis großen Enterprise-Lösungen, über WCS-Funktionalitäten bis hin zu reinen MFS-Funktionalitäten. Also das kann alles mit demselben Warmers WMS-MFS-Produkt abgedeckt werden. Und so kommen dann so Themen wie Visualisierung, Control Center, Notification Center, KPI-Management und so weiter und so fort. Das zentrieren wir in unserem Warmers Control Center. Dann haben wir auch unterschiedlichste Tools, die wir intern einsetzen für Inbetriebnahmen, Emulationssysteme und so weiter und so fort, die wir auch demnächst immer mehr auch für den Kunden, für den Eigenbedarf des Kunden zur Verfügung stellen können. Wir haben das ganz große Thema Lizenzmanagement, das über sämtliche Produkte geht, unterschiedliche Lizenzierungsmodelle, Versionierungen und so weiter und so fort, die uns beschäftigen. Und ein ganz zentrales Kernthema, und wir gliedern das aus in sogenannte Plattform NG, also Next Generation, wo wir eben das technologische Grundgerüst schaffen, auf dem dann sämtliche weitere Warmers-Produkte aufsetzen können, um einen zentralen Punkt zu haben, wenn es darum geht, IT-Security-Themen abzudecken. Alle wissen, es steht NIS2 vor der Tür oder ist schon da. Wir haben den Cyber Resilience Act, an den wir uns alle orientieren müssen und den wir erfüllen müssen. Und wir versuchen das eben über eine einheitliche Technologieplattform zu lösen und haben eben das als Kerntechnologie auch stark im Fokus. Und wenn es dann speziell um Robotik geht, sind das wieder einzelne Module, die eben an diese großen Warmers WMS, MFS-Module angedockt werden, die dann dezidierte Aufgaben für zum Beispiel Vision-Aufgaben, Bildidentifikation, Verarbeitung, Bug-Bildgeneratoren oder das Managen der diversen MHE-Produkte innerhalb einer Roboterzelle dann übernehmen. So ist das Ganze dann ineinander verwoben. Im besten Fall ist es so, wenn wir das Automation-Produkt launchen, ist das auch schon vollumfänglich softwareseitig im Produkt integriert. Das ist unser Wunsch und unser Ziel, ist aber leider nicht immer so machbar, um ehrlich und realistisch zu bleiben.
Aber nochmal zum Verständnis, ist es denn so, dass ihr gerade in dem Fall Robotik, zu Warmers, klar, Haken dran, aber im Bereich Robotik etwas, wo ihr primär die Software entwickelt, die Steuerung, wie du es gerade beschrieben hast, die Vision und so weiter, oder seid ihr da auch hardware-seitig selber sehr, sehr tief drin, also baut ihr eigene Roboter oder bedient ihr euch da an Standard-Cobots und Industrieroboter auf dem Markt? Auch die Zelle, ist das etwas, wo ihr euer eigenes Know-how mit einspielen lasst? Wie hoch ist dort eure Tiefe eigentlich das Angebot?
Also wir unterscheiden Robotiklösungen in drei große Kategorien. Das eine ist eine Produktlösung, sprich das ist vollumfänglich aus dem Hause Schäfer. Je nach Ausprägung, ob wir über Case-Picking sprechen oder über Piece-Picking in unterschiedlichster Technologie. Also im Case-Picking befinden wir uns in 6-Arm-Roboter-Technologie von KUKA, die wir natürlich nicht selbst herstellen, logischerweise, aber wir dann eben mit Partnerfirmen veredeln, wenn es Richtung Greiftechnologie geht und das Ganze drumherum in der Zelle, aber dann doch wieder aus dem Hause Schäfer kommt. Auf der anderen Seite, wenn wir beim Produkt bleiben, reden wir von Piece-Picking-Produkten. Da haben wir eben jetzt den technologischen Sprung gemacht, weg vom Sechsachser hin zum Portalroboter. Aber da gibt es bestimmte Gründe, warum wir das gemacht haben, also technische Gründe, also logistische Gründe. Und zusätzlich haben wir mit unserer Tochterfirma Robea, die ja Portalkräne und Roboter von klein bis Peking bis ganz groß, ganz Paletten oder Lagen im Palettenhandling anbieten. Hier natürlich die hundertprozentige Fertigungstiefe im Haus, inklusive PLC, Roboterarme, sämtliche Achsen und die Fördertechnik drin. Ein Stahlbau, der notwendig ist, würde in dem Fall komplett aus dem Hause Schäfer kommen. Abseits vom Produkt, die nächste Kategorisierung wäre dann sogenanntes Best Practice. Sprich, da wissen wir schon, wie sich das die Lösung anfühlt. Das haben wir schon mal gemacht. Aber es ist vielleicht so noch schwer produktifizierbar, weil eben dieses Kernbusiness schwer zu definieren ist, weil es diverse Ausprägungen gibt, die einfach die Flexibilität nach wie vor benötigen und das vielleicht den Produktifizierungsgedanken sprengt. Da gehen wir ganz klar mit unserem Robert-Partner ins Rennen, wo wir eben unterschiedlichste Lösungen von ganz klein bis ganz groß anbieten. Die letzte Kategorisierung, das wären dann wirklich die projektspezifischen Lösungen, wo wir versuchen eben mit Partnering, mit konkreten Anbietern, wo wir schon mal Schnittstellen zumindest definiert haben, wo man schon mal die gleiche Sprache spricht, wo man schon mal ein Projekt abgewickelt hat, immer von Scratch beginnen muss und auch die Realisierungseinheiten tun sich schwer, die mal heute ein Fashion-Lager machen und morgen vielleicht ein Tiefkühllager und da ist plötzlich ein Roboter drinnen. Und da ist es immer für diese Einheiten sehr hilfreich, wenn sie einen roten Faden mitbekommen, wie sie da an die ganze Sache rangehen.
Ja, mich würde nochmal kurz zwei, drei Begriffserklärungen interessieren, insbesondere das Thema Sechsachsroboter versus Portalroboter. Was sind da eigentlich die Unterschiede? Und du hast ja auch schon geschrieben, ihr habt da so einen leichten Paradigmenwechsel vollzogen oder vollzieht den. Was ist der Vorteil beispielsweise von einem Portalroboter?
Also wir hatten ja schon Erfahrung mit dem Sechsarmroboter, den haben wir auch schon mehrfach im Einsatz. Wir hatten es auch sehr stabil im Einsatz, muss man sagen. Also ich weiß von meinen BD-Kollegen, dass wir immer wieder mal proaktiv auf die Anlage sehen, weil wir einfach keine Service Calls bekommen. Die Anlage läuft einfach. Beziehungsweise ist sie so robust, dass der Kunde die Probleme selbst lösen kann und einfach keinen Call tätigen muss bei uns im Service. Aber mit Einschränkungen. Einschränkungen dahin, dass für uns immer ganz klar war, höchste Performance. Sprich, wir haben eine Behälteranordnung von 2 Quellen zu 3 Zielen gewählt, um einerseits auf der Quellenseite die Behälterwechselzeiten zu minimieren und auf der Zielbehälterseite eben mit diesen 3 Zielen oder vielleicht auch mehr die Sequenzierung ein bisschen aufweichen zu können in der Zuführung der Quellbehälter. Und in dieser Anordnung mit einem 6-Achs-Roboter war ein Pick-and-Drop-Prozess durchaus machbar. Sprich, ich werfe droppable Items irgendwo im Zielbehälter ab, natürlich schon mit einer gewissen Intelligenz, damit ich keine Pyramiden baue, aber ich werfe sie ab. Und wir haben uns vorgenommen, eben hier jetzt den nächsten Schritt zu gehen Richtung Pick-and-Place. Das heißt, sanftes Ablegen an dem Boden des Behälters beziehungsweise auf anderen schon vorhandenen Produkten, die zuvor kommissioniert wurden im Robot oder vielleicht auch in einem anderen Kommissionierbereich, um eben hier das Artikelspektrum zu erweitern. Dafür ist es notwendig, jeden Artikel in jedem Behälter vollumfänglich ablegen zu können. Das heißt, auch in die weitest entfernteste Ecke voll mit eventuell auch Anwinkelung des Greifarms den Artikel noch ablegen zu können. Und in dieser Konstellation sind wir dann an die Grenzen unserer 6-Arm-Robotik gestoßen, beziehungsweise hätten wir eine Stufe größer nehmen müssen. Größer bedeutet schwerer, höhere dynamische Lasten, die wir abdecken müssen. Und wir schaffen plötzlich die geforderte Leistung nicht mehr. Das heißt, wir hätten Leistungseinbußen. Und mit diesem Portalroboter haben wir jetzt die Möglichkeit, eben diesen Greifbereich rechteckig zu vergrößern. Und da stoßen wir viel, viel, viel später an die Grenzen im Vergleich zu einem 6-Arm-Roboter.
Was heißt denn in dem Fall viel, viel später? Weil ich wollte schon gerade sagen, weil durch das Thema Pick and Place, also sanftes Ablegen, das impliziert ja im Prinzip, dass die Leistung runtergeht. Aber ihr wollt hohe Performance erreichen. Welche Performance erreicht ihr dann also mit einem Portalroboter im Vergleich zum 6-Arm-Roboter? Also wie ist da trotzdem immer noch eine höhere Performance? Und wenn ja, um wie viel Prozent ist das ungefähr?
Also wir hatten damals diese 1000 Picks in der Stunde mit unserem 6-Arm-Roboter im Drop-Mechanismus, Pick and Drop. Und wir schaffen jetzt 1200. Das hat einige Prämissen, natürlich. Ganz klar ist das auch die Integration ins Gesamtsystem, dass wir auch Informationen über den Artikel bekommen und artikelabhängige Beschleunigungen fahren und Geschwindigkeiten fahren. Also ohne diese Information wäre es nicht möglich, das zu erreichen. Und auch im Pick-and-Drop-Bereich, da muss man dann wieder unterscheiden, machen wir auch noch eine Kontrollwiegung, machen wir einen Scan und so weiter und so fort. Das sind alles Prozessschritte, die dort reinkommen. Aber da reden wir auch noch nach wie vor von 600 plus, die wir dort erreichen wollen.
Mhm. Wie macht ihr denn gerade das Thema? Weil das ist ja eine Herausforderung, die bestimmt öfter auch da ist. Du hast gerade von den Drumherum-Prozessen gesprochen, wie zum Beispiel extra wiegen, scannen und so weiter. Redet man denn dann beispielsweise, wenn man solche Artikel dann dem Roboter vorführt, der soll ja möglichst arbeiten und nicht die ganze Zeit Störungen hervorrufen, redet man dann davon, dass man Artikel vorher clustert, lernt man sie an? Muss ich zum Beispiel gucken, wenn ich weiß, diesen Artikel muss ich scannen, dass ich den im Inbound immer auf die richtige Art und Weise in den Behälter lege, damit der Roboter es auch aufnehmen kann, um es irgendwo von dem Scan zu fahren? Wie geht man damit um, herauszufinden, welche Artikel passen und welche nicht?
Das eine ist eben diese Unpack-Guideline im Unpackungsprozess, muss nicht unbedingt immer ein Eingang sein, weil ich werde die Cases irgendwo vielleicht auf Vollpaletten schon zwischenlagen. In einem High-Bay habt ihr einen Unpack-Platz oder Decanting-Platz oder Repacking-Platz. Und im Zuge dessen gibt es eine Guideline, die der Mitarbeiter sagt, in dieser Art und Weise soll es eingeschlichtet werden. Das ist das eine. Das ist aber nur hilfreich ganz am Beginn, wenn die Quellkiste noch nicht schon 50 Mal aus und ein transportiert wurde aus dem Shuttle.
Ja.
Das heißt, irgendwann komme ich in das Szenario, ich habe, wie man in Österreich sagt, Kraut und Rüben dort drinnen und ich muss dann auf die Ist-Situation reagieren. Was wir brauchen keine Teach-In-Prozess. Sprich, wir können wirklich tausende von Artikeln ohne einen Teach-In-Prozess dort in diesem System fahren. Die einzige Information, die wir benötigen, sind die klassischen logistischen Kennzahlen, Länge, Breite, Höhe, Gewicht. Und was von Vorteil ist, ist das Shape, also die Form des Artikels. Das hilft uns in der Vision, Artikel nach gewissen Merkmalen leichter zu identifizieren. Diese Merkmale eben, vor allem die Größe, die wir dann wissen, aus denen wir eben Erkenntnisse ziehen in unserem Warmers Robotics Modul, und in Kombination mit dem Gewicht können wir dann wirklich auch individuelle Beschleunigungs- und Geschwindigkeitswerte fahren im Roboter. Und auch da sind wir bei einem Vorteil von diesem Portalroboter im Vergleich zu einem 6-Achs-Roboter. Wir haben im Portalroboter ausschließlich lineare Bewegungen aus Sicht des Produktes. Ich habe keine Rotationsbewegung. Das heißt, ich fahre mehr oder weniger linear nach oben, fahre linear von Quelle nach Ziel und fahre linear wieder nach unten, natürlich mit einem gewissen S-Verschliff, aber aus Produktsicht habe ich eben diese Rotationsbeschleunigung nicht, die ich abfangen müsste, entweder durch reduzierte Geschwindigkeit oder wie es manche Mitbewerber machen, indem sie zusätzlich zum Saugern noch einen Greifmechanismus haben, damit ich den Artikel im Zuge des Bewegens nicht verliere.
Das ist interessant. Was ich überlegt hatte im ersten Schritt, warum brauche ich dann eigentlich primär einen Portalroboter? Ich könnte ja auch einfach einen normalen Sechsarmroboter auf den Kopf stellen und an der Linearachse befestigen. Aber das, was du gerade beschrieben hast, das Problem hätte man dann ja immer noch. Dann hätte ich immer noch die Achsenbewegung und die Rotationsbewegung und nicht nur die Linearbewegung. Macht schon sehr, sehr viel Sinn. Kannst du vielleicht, um das mal ein bisschen einzuordnen, weil ich glaube, viele, die zuhören, auch deinen beiden Hosts hier gegenüber geht so, viele Anlagen hat man noch nicht gesehen. Und auf Messen tummeln sich sehr, sehr viele Roboter. Mal sind es Cobots, mal sind es Industrieroboter, die fürs Picking benutzt werden oder jetzt in eurem Fall auch Portalroboter. Aber so wirklich viel im Einsatz auf dem Feld hat man noch nicht gesehen. Magst du vielleicht mal erzählen, im Bereich Sechsarm als auch im Bereich Portalroboter, wie viel Anlagen ihr dort etwa auf dem Markt habt? Also mit wie vielen Anlagen ihr auch lernen könnt permanent?
Im PISPIC-Bereich haben wir 3 Anlagen laufen mit in Summe 9 Robotern, die eben 24/7 laufen. Die sind alle mit 6-Arm-Roboter ausgestattet. Im Case-Picking-Bereich habe ich jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber es sein, also wenn wir jetzt wirklich von großen Case-Picking-Lösungen vollautomatisiert in der Depalettierung als auch Palettierung sprechen. Und da haben wir aber sehr oft diesen Produktifizierungsgedanken vernachlässigt und haben uns durch Anforderungen der Kunden auch treiben lassen und haben immer wieder neue fancy Technologien eingesetzt. Also da haben wir jetzt erst mit den letzten Anlagen diesen Sprung Richtung Produktifizierung geschafft, wo wir jetzt Erkenntnisse im großen Stil gewinnen können, weil es immer gleich ist und die gleichen Komponenten im Einsatz sind. Und da reden wir von ca. 100 Robotern, die wir dort einsetzen.
Was für ein Artikelspektrum könnt ihr dann mit den Portalrobotern eigentlich abdecken? Oder wo ist die Grenze, nach oben oder vielleicht auch nach unten?
Wenn wir im Peacepicking bleiben oder wenn wir generell über Portalrobotik sprechen?
Na, schon Peacepicking.
Die Größe nach unten definiert die Größe des Saugnapfes. Mhm. Und das ist relativ flexibel, aber die Größe des Saugnapfes limitiert dann irgendwo wieder die Maximalgröße und vor allem dann irgendwann das Maximalgewicht. Das heißt, man muss da irgendwo diesen Break-Even schaffen. Was macht Sinn? Wo liegt eigentlich der Sweet Spot meiner Artikel, die ich dort fahren möchte? Und dementsprechend lege ich meinen Saugnapf.
Also?
Wir reden hier von das kleinste Maß. Wir haben einmal gesagt, das ist ein Golfball, damit man sich auch ungefähr vorstellen kann, was man da picken kann. Und im Beespicking-Bereich sind wir dann nicht vom Greifer auch limitiert, sondern auch von der Behältergröße.
Ja.
Vor allem im Pick-and-Drop-Bereich muss ich auf meine Artikeldiagonalen achten, dass die auch noch hinein purzeln in den Zielbehälter. Und im Place-Bereich bin ich da ein bisschen akkurater, da weil ich ja den Artikel dann auch dementsprechend ausrichten kann. Und dementsprechend kann ich dann näher an die Behältergrenzen stoßen. Das heißt, ich kann dann auch irgendwo mit wenig, sagen wir mal, im Zentimeterbereich, die ich schon noch Luft brauche, an die Behältergrößen mit meinem Artikel irgendwo gehen. Irgendwann ist natürlich dann die Sinnhaftigkeit zu hinterfragen, ist das überhaupt noch ein Behälterartikel, weil die Uhr zwei Stunden reinpassen.
Absolut, super spannend. Mich würde mal interessieren, du hast gerade das Thema Sauger schon angesprochen und du hattest vorhin auch kurz das Thema Finger angesprochen. Wie ist es denn so, wenn ihr jetzt beispielsweise einen Case habt und da werden jetzt an 4, 5 Ports, müssen dann 1000, 2000, 10.000 SKUs, wie auch immer, gepickt werden? Es ist ja immer nur eine Ratio, die möglich ist, komplett zu picken. Aber ist es dann so, dass ihr dann auch die Zellen mit unterschiedlichen Greifern und auch Saugern ausstattet und das dann über das Warmmaß an die jeweiligen Pickstationen? Oder ist es dann doch einfacher, dass man sagt, okay, ich konzentriere mich auf ein Artikelspektrum, das hat einen gewissen Durchsatz, das geht mit einem speziellen Greifer. Ich habe dann zwischen den Pickstationen keine Schieflast, wenn ich einfach für alle Pickstationen den gleichen Greifer und auch den gleichen Sauger nehme. Wie ist da der generelle Ansatz bei sowas, bei der Artikelvielfalt?
Also ich kenne auch unsere Mitbewerber. Ich weiß, wie die an das Thema rangehen. Manche so, manche gleich wie wir. Wir gehen so ran, dass wir zumindest mal keinen Wechselgreifer einsetzen.
Mhm.
Denn für uns steht hier Leistung und Verfügbarkeit an oberster Stelle. Dementsprechend soll der Roboter nicht Greifer wechseln, sondern er soll picken. Weil wir als Schäfer ja auch Gesamt-Intralogistik-Lösungen am Markt anbieten, betrachten wir das Problem immer gesamtheitlich. Das heißt, wir betrachten nicht nur diesen einen Roboter und dessen Aufgabe, wir betrachten die Gesamtaufgabe der Intralogistiklösung. Was ist der richtige Ort, um das Richtige zu tun? Und vor allem jetzt im Dispicking-Bereich, klassische Konstellation aus dem Pharma-Bereich wäre zum Beispiel ein vorgelagertes A-Frame-Kommissioniersystem. Meine Schnelldreher kommissioniert. Dieser Behälter ist dann eben schon teils gefüllt, fährt zu einem Bispic-Roboter oder zu einer Advanced Big Station oder BTT, wie auch immer wir sie nennen. Also werden dort Artikel manuell oder per Robotik ergänzt und das in unterschiedlicher Möglichkeit, in Kombination oder nur das eine als auch das andere. Sprich, wir haben die Anforderung an den Roboter so gewählt, er muss nicht alles können, was ein Mitarbeiter kann, aber er soll das, was er kann, am besten ganz schnell machen. Und es ist immer die Kombination aus Robotik und Mitarbeiter.
Ja, spannend, weil die Frage ist ja, oder so eine philosophische Frage ist ja auch, möchte ich den Roboter dahin trimmen oder möchte ich das Produkt dahin trimmen, zusammen mit der Software, dass es in einem bestimmten abgesteckten Bereich sehr, sehr schnell und robust funktioniert und dafür dann aber vielleicht im Anwendungsfall eine Anzahl der SKUs in einem System, die es abwickeln kann, dann doch limitiert ist. Ich meine, Pharma ist natürlich ein dankbares Beispiel. Ne? Also Pharma ist fürs Peacepicking mit das Beste, was ja eigentlich passieren kann. Kleine Artikel sind meistens sehr gut verpackt und nicht wie Kraut und Rüben. Und
ziemlich homogenes Artikelspektrum.
Und sie haben eine schöne Umverpackung, die nicht auseinanderfällt, weil der Artikel drin zu schwer ist. Also sehr viele Sachen, die das visuelle Erkennen auf das Peacepicking einfacher macht. Also wie gesagt, das ist ja die eine Richtung. Die andere Richtung, die man gehen kann, ist ja möglichst viel zu versuchen, den Roboter so aufzuschlauen, die Software, dass er sich theoretisch selbst helfen kann. Du hast ja das Beispiel mit dem Greiferwechsel genannt, was dann wiederum Zeit in Anspruch nimmt. Aber auf der anderen Seite natürlich ermöglicht, vielleicht 10%, 20%, 30% des Artikelspektrums am selben Port dann auch noch zu picken. Und generell würde ich aber die Frage beantworten mit, beides hat seine Berechtigung, es kommt ein bisschen auf den Case an, ist dann aber beides spannende und interessante Ansätze. Mich würde aber nochmal grundlegend zu der Frage, um zurückzukommen, die ich dir gestellt habe, interessieren. Du hattest jetzt die Anzahl 6-Achs-Roboter genannt, auch die Anzahl Portalroboter. Es ist ja trotzdem so, auch wenn natürlich 100 in dem Bereich Portalroboter schon eine sehr, sehr beeindruckende Zahl ist.
Die 100 waren keine Portalroboterlösungen, sondern es waren 6 Roboterlösungen im Bereich Case-Picking.
Ah, okay. Du hast dann den Fall palettieren, depalettieren.
Genau.
Exakt. Ja, trotzdem würde ich gar nicht trotzdem von runtergehen, dass das schon eine beeindruckende Zahl ist. Und auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, Technik in anderen Bereichen, abseits vom Artikel manipulieren und handeln, wie weit sie dann doch auch schon dort in der Logistik, in der Intralogistik verbreitet ist, seien es jetzt Fördertechniken, unterschiedliche Sortieransätze, sei es jetzt unterschiedliche Lageransätze, es ist doch irgendwie gefühlt ein bisschen dünn. Was glaubst du, woran das liegt? Sind die Cases einfach noch nicht da? Ist Software und auch Hardware doch noch so kostenintensiv, dass der Pain im Mitarbeiterwettbewerb noch nicht hoch genug ist, dass man dort massiv die Schritte geht? Oder sind die Techniken auch vielleicht einfach noch nicht so weit, um es flächendeckend abdecken zu können? Was ist da so der Grund? Weil normalerweise, wenn ROI da ist, machen es die meisten ja dann doch schon irgendwann.
Meiner Sicht muss man das aus zwei verschiedenen Aspekten sehen. Das eine ist, was es erschwert, in der Projektumsetzung einen Roboter einzusetzen. Und das andere ist, wie setze ich ihn logistisch ein? Fangen wir vielleicht mit dem, wie setze ich es im Projekt um? Einfach einen Roboter zu nehmen und irgendwo an die Fördertechnik zu stellen und zu glauben, dann funktioniert das, ist ein Irrglaube. Denn der Roboter und die Vision-Technologie sind zwei Dinge, die zu lösen sind. Das andere ist die Integration und Interaktion mit dem umliegenden System. Sprich, das Verriegeln und Interaktion mit der Fördertechnik, egal ob jetzt Palette oder Behälter oder Case-Fördertechnik, das Fehlerhandling, was mache ich, wenn etwas nicht so ist, wie ich es mir erwarte? Das heißt, diese ganzen Exceptions, die irgendwer im System wissen muss und wissen muss, was muss ich dann tun in diesem Fall? Das sind oft die Themen, die dann richtig viel Zeit und Geld kosten am Ende des Tages. Dem Kunden als auch dem Integrator. Und ich glaube, das ist mitunter ein Grund, wieso sich viele noch so schwer tun, den Roboter großflächig einzusetzen.
Es ist spannend, weil im Endeffekt schließt sich da so ein bisschen der Loop, was ich, bevor wir die Folge gestartet haben, gefragt haben, weil im Endeffekt ist es ja genau das, diese Flexibilität und auch diese Edge-Cases, die halt abgebildet werden müssen, damit wirklich der Roboter den gleichen Mehrwert liefern kann, rein funktional wie eine Person. Das ist ja was, das kann man mit klassischer Programmierung ja nur mit unheimlich großen Aufwand darstellen, unterschiedliche Fehler, Behebungsansätze zu wählen, unterschiedliche Arten von Artikelspektren mit unterschiedlichen Greifspektren zu installieren und so weiter und so fort. Diese ganzen Arten, darf das ja nicht unterschätzen, wie kompliziert es ist, was zu detektieren und dann richtig zu greifen, den richtigen Druck auszuüben, nicht zu zerdrücken, es vernünftig abzulegen, dabei nicht zu langsam zu werden, es richtig zu greifen und nicht dabei im Überbringen zu verlieren und so weiter und so fort. Da steckt sehr, sehr viel Komplexität drin. Mir deutlich mehr, als eine Kiste von A nach B zu schieben, als Fördertechnik oder als ASRS. Das ist ja ein ganz klassischer Fall dafür, um sich zu überlegen, ist das was, wo ich dann mit KI rein arbeiten sollte und auch könnte, gerade vor dem Hintergrund, dass ja auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an einem Pickport oder generell an einem Arbeitsplatz nicht unbedingt 24/7 dort das Gleiche machen, sondern teilweise machst du dann auch Verdichten oder Einlagerungen, wenn du eine Schieflast zu den Einlagerungsport hast oder du machst eine Inventur oder du guckst dir die Artikel an, sind die beschädigt oder sonst was. Und auch das ist ja was, was du beim klassischen Piece-Picking nicht unbedingt bewerkstelligen kannst, so viel Flexibilität da drin zu haben. Und da wäre es halt super interessant, ob das nicht ein Case ist, der mittelfristig gar nicht mehr mit klassischer Programmierung funktionieren kann, sondern wo man tatsächlich reale, richtige, echte KI benötigt, damit das flächendeckend funktionieren kann. Wie ist denn da deine Meinung dazu?
Wir haben das Problem erkannt, auch in unseren bestehenden Anlagen, und haben auch unserer Softwarerealisierung und den Projekten zugehört, an was es da wirklich dann scheitert am Ende des Tages im Projekt, nämlich nicht am Roboter, nicht an der Zelle, sondern an der Gesamtintegration ins gesamtlogistische Konzept, damit eben das Richtige dort gemacht wird. Und das, was wir eben gemacht haben, ist, wir haben hier begonnen, die Systemgrenzen nochmal neu zu betrachten. Nicht nur den Roboter für sich, sondern den Roboter inklusive das Umfeld, mit dem der Roboter unmittelbar interagiert, als gesamtheitliche Maschine zu sehen. Sprich, die Fördertechnik, die zuführt, die Fördertechnik, die abführt, eben das Wischen und alles, was vielleicht noch zusätzlich an Sensorik und so weiter notwendig ist, damit der Roboter als Ganzes autonom wird. Vielleicht jetzt ein weit gegriffenes Wort, aber im Prinzip bei uns ist das so, vor allem im Beef-Picking-Bereich, dass der Roboter, bis auf eine Ausnahme, und das sage ich gleich, sämtliche Fehler selbst identifiziert und zu jeder Situation weiß, wie er sie selbstständig lösen kann. Sprich, es ist hier keine Interaktion nach einer Fehleridentifikation mit dem überlagernden Software, WMS, MFS-Layer, wie auch immer, notwendig. Sämtliche Informationen sind in dieser, wir nennen es jetzt mal Blackbox, vorhanden. Der Roboter braucht nur die Orderlines. Von dieser Quelle brauche ich 3 Stück für diese Zielquelle. Und sobald die 2 dort ankommen, weiß er, was er zu tun hat. Er bekommt noch die Informationen zum Artikel, Länge, Breite, Höhe, Gewicht und Shape, wie ich vorher gesagt habe. Aber alles andere identifiziert er selbst und weiß auch, was er zu tun hat. Doppelpicks, non-scannable Barcodes, Artikel sind aufgebrochen, ich habe irgendwas kontaminiert. Das kann der Roboter alles selbstständig identifizieren und auch lösen. Das heißt, er meldet dann quasi diese Fehlerszenarien, wenn er es nicht unmittelbar lösen kann, an das überlagerte MFS und fleckt quasi die Behälter. Und diese werden dann vom MFS automatisiert natürlich dann zu einem Kehrplatz gebracht. Aber der Roboter kommt nicht zum Stillstand und fährt mit höchster Performance weiter. Und der einzige Fall, der nicht funktioniert, ist, wenn wir einen Überstand des Behälters haben. Also wenn aufgrund eines Drops oder was auch immer oder ein Flap der Box ging auf und wir haben einen Überstand, dann ist es etwas, was der Roboter momentan nicht selbstständig lösen kann. Also das wäre momentan aus unserer Sicht der einzige Grund, dass ein Mitarbeiter rein muss und an der Maschine etwas manuell manipulieren muss. Und sonst läuft das. Das haben wir eben gelöst, indem wir das Ganze ein bisschen größer betrachtet haben. Ja.
Das ist sehr, sehr interessant. Ist sehr, sehr interessant. Du hattest ja ein bisschen darüber auch gesprochen, warum vielleicht der ein oder andere ein bisschen skeptisch ist, das noch einzusetzen. Kannst du aus deinen Erfahrungswerten denn sagen, wie so generell der Business Case aussieht? Also ab wann lohnt sich sowas? Gibt es da irgendwelche Pi mal Daumen-Rechnung, dass man sagt, okay, ich brauche schon mindestens 2-3 Schichten und so und so und so und so ein Durchsatz, dann ist es was, auf das sich lohnen könnte? Oder ist das sehr abhängig von dem jeweiligen Case?
Wir haben bei dem zweiten Punkt, also ich habe mit dem ersten begonnen, das Dilemma der Komplexität der Integration. Das zweite Dilemma, warum es momentan vielleicht noch nicht so oft eingesetzt wird, ist einfach, dass man sich im Vorfeld überlegt, was ist der richtige Verwendungszweck des Roboters. Einfach ihn hinzustellen und zu sagen, ich löse jetzt einen Mitarbeiter 1:1 ab, indem ich den Roboter hinstelle, das ist es nicht. Und wie du es vorher schon erwähnt hast, Nebentätigkeiten geht wie Inventur, wobei auch das lässt sich mit Roboter lösen, oder Qualitätssicherung von Retouren und so weiter und so fort. Das sind Themen, da wäre ich so ad hoc um einen Mitarbeiter nicht herumkommen. Das heißt, der Business Case fällt ganz klar damit, ob der Roboter zum richtigen Zweck am richtigen Ort eingesetzt wird. Parallel zum Mitarbeiter. Und dann beginnt es vom Rechnen und dann reden wir von Daumen mal Pi in einem 2-Schicht-Betrieb von einem ROI von weniger von 2 Jahren.
Interessant. Weil die Sache ist ja die, ich finde es gut, was du gesprochen hast. Ich glaube, niemand ist so weit im gesamten Robotikumfeld, egal ob Hardware- oder Software-seitig, den gesamten Bereich zu ersetzen. Und diese Erwartungshaltung ist auch einfach falsch. Ich finde es sehr, sehr gut, dass du das herauskristallisiert hast, dass man sich dort klar sein muss, welcher Case ist eigentlich der interessante. Ich habe nämlich zum Beispiel auch das Gefühl, dass gerade im Robotik im Moment, ich weiß nicht, wie das bei euch in der Pipeline so aussieht, aber dass es auch immer sehr, sehr viele Anfragen kommen, insbesondere aus Bereichen, die unfassbar komplex sind, wo die Leute sehr, sehr krasse Probleme haben, es auch im Manuellen zu machen, was oft an den Prozessen liegt, muss man sagen, weniger eigentlich an den Artikeln, sondern eher an den Prozessen drumherum. dass gerade die verzweifelt nach einer Robotiklösung suchen, wobei man sich überlegen müsste, gerade die, die einfache Prozesse haben, da ist der Case eigentlich viel, viel, viel mehr gegeben. Da ist aber dann auch irgendwo der Pain nicht so. Man sieht so im Alltag, es läuft da alles, es funktioniert sehr gut, ich habe wenig Pickfehler, ich habe rein numerisch eine relativ hohe Anzahl an Picks, die ich pro Stunde, Mitarbeiterstunde schaffe. Und die Leute machen sich dann nicht so darüber Gedanken, dass eigentlich gerade das dann der Fall wäre und den Mitarbeiter lieber irgendwo einzusetzen, wo es komplizierter wird. Ist ja auch schöner für den Mitarbeiter, wenn er eine interessantere Aufgabe, auch eine komplexere Aufgabe bekommt, als immer nur stumpf von A nach B zu picken, was man super, super gut schon mit Robotern machen kann. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Krux, die man generell hat. Die Leute denken immer, wenn man starke Technik, interessante Technik einsetzt, dann muss das für einen komplexen Fall sein und nicht für was Einfaches. Meistens ist es aber so, dass es gerade für die einfachen Fälle ein Kaufmanagement mit Abstand am meisten Sinn macht.
Ich finde auch, man muss sich da auch von den Prozessen entsprechend lösen und auch sozusagen case-übergreifend denken. Also nicht so, wie du sagtest, dass man nur ein Case versucht abzudecken, sondern eben versucht irgendwie eine entsprechende Mischung hinzubekommen und man muss seine Prozesse neu, im Prinzip neu aufsetzen und neu verteilen, aufteilen auf Robotik und auf verschiedene Robotiklösungen vor allen Dingen, wenn die sich nicht nur auf eine Lösung vielleicht auch konzentrieren und entsprechend eben auch die Mitarbeiter dann, wie du auch schon sagtest, Jens, eben dazustellen sozusagen, die dann eben die Fälle abdecken, die ein Roboter heutzutage nicht abdecken kann. Und ich glaube, dann hat man schon einen sehr hohen Anwendungsfall. Kann man damit schon schaffen?
Ich finde, was da auch immer reinfällt, war natürlich auch ein bisschen dann eine gemeine Frage dir gegenüber am Tom, aber was da auch immer so reinfällt, ist, dadurch, dass es noch nicht diese wirklich flächendeckenden Standard-Use-Cases gibt, ist es auch immer super schwierig zu sagen, okay, was schafft er denn eigentlich am Ende wirklich in diesem speziellen Fall für eine Performance? Oder wie stellt sich der UI jetzt tatsächlich dar? Gerade das Performance-Thema, ich meine, wenn du dir Industrieroboter anschaust, Dinger sind schon so robust, stabil und günstig und laufen in einem Umfeld, wo sie viel weniger Toleranz für mal, ich bleibe eine Sekunde stehen, gibt als in unserem Intralogistik-Umfeld. Die Dinger, die können rein technisch ja ballern wie sonst was. Also da rein technisch unter Laborbedingungen bist du teilweise da sogar über 2000 bis zu 2500 Picks, ne? Aber das ist halt nicht realistisch in einem System. Es geht um den vor- und nachgeladenen Prozesse und da denke ich mal auch immer, es muss nicht unbedingt sein, oder der größte Vorteil des Roboters muss nicht unbedingt sein, dass du vielleicht ein paar Prozentpunkte schneller bist. Das ist vielleicht auch das, was man ein bisschen falsch dann auch rüberbringt oft. Der Vorteil muss eigentlich sein, dass das Ding kontinuierlich ohne Hilfe funktioniert. Mit kontinuierlich meine ich halt vor allem auch, wenn gerade keine Schichten laufen, vielleicht Tätigkeiten machen kann, die dann vorbereitend sind für, wenn die Schichten zurückkommen beispielsweise. Das ist eigentlich der spannende Punkt. Wie siehst du das, Tom, wenn du deine Gespräche führst? Ist es eher dann das, die reine Schnelligkeit, die überzeugt? Oder kommt man dann auch dort relativ schnell darauf, dass Robustheit eigentlich der große, große Mehrgewinn ist, wenn man solche Anlagen einsetzt?
War ja schon gesagt, also wir sind ja teilweise selbst überrascht, dass Kunden sich einfach über Monate lang nicht melden und ja, wie dort wirklich auf Entwicklerebene reinschauen, ob die überhaupt läuft. Und einfach, das ist das beste Zeichen, was es gibt, dass die Anlage robust läuft. Und ob sie dann immer die höchste Performance liefert, ist dann vielleicht nachrangig. Das Wichtigste ist, das Ding funktioniert und ich muss mich nicht darum kümmern. Ja. Dann 800 schafft oder nur 750, dafür 24/7 ohne Unterbrechung, das ist meistens durchaus ausreichend, ja.
Absolut, vor allem, weil man oft auch die vorgelagerten, gerade die vorgelagerten, aber auch nachgelagerten Prozesse überschätzt, wie weit man die eigentlich hochskalieren kann, damit das funktioniert. Ja, finde ich auch einen sehr, sehr interessanten Ansatz. Ich glaube tatsächlich aber, dass dort sehr, 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 sehr viel passieren wird, weil, wie gesagt, rein die Hardware geschenkt, ja, also müssen wir nicht groß drüber reden, ob man jetzt einen Portalroboter nimmt oder einen Sechsachsroboter. Beide Technologien sind sehr, 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 sehr weit und auch sehr, sehr, sehr robust und auch sehr, sehr langlebig. Das Interessante ist ja eigentlich die Orchestrierung dahinter, hinter der ganzen Geschichte, nämlich die Software. Und da ja vor allem die Frage, kann der Roboter die Sachen vernünftig erkennen und also daraus entsprechende Schlüsse ziehen oder halt nicht. Da stelle ich mir die Frage, ist das was, wo man langfristig vielleicht auch überlegen muss, sowas komplett losgelöst von einem klassischen Warmers zu sehen. Das ist ja Vorteil, aber vielleicht auch ein bisschen Hemmnis zugleich, wenn man sagt, okay, wir befinden uns in diesem großen, sehr umfangreichen, sehr, sehr weitreichenden System Warmers und bauen da jetzt dran und dafür und genau darauf zugerichtet eine Robotiklösung und Softwarelösung für Robotik, die natürlich auf andere Logiken arbeitet und vielleicht auch mit anderen Daten arbeiten muss, mit anderen In- und Output als ein klassisch transaktionsbetriebenes WMS-System. Wie siehst du das? Ist das Hemmnis oder ist das Vorteil, dass man in so einem großen Konstrukt wie Warmers sich dort befindet mit der Technologie?
Definitiv als Vorteil. Aus Produktsicht nur der Robotik möchte ich natürlich so flexibel wie möglich sein und mit allen möglichen Kandidaten auf der Welt sprechen können. Das sollte auch der Anspruch sein des Produktes, das Ganze so generisch runtergebrochen zu haben, so aufzuführen zu sein, dass ich mein Gegenüber mit einer Standardschnittstelle austauschen kann. Das geht vor allem im B-Speaking-Bereich einfacher. Das geht im K-Speaking-Bereich, wenn es um verschiedenste Prozessschritte im Lager geht. Ich muss vielleicht Stammdaten ermitteln, die aufwendiger sind als das übliche Länge, Breite, Höhe. Das heißt, ich möchte auch Verjüngungen von Ketchupflaschen oder Elefantenfüße von Sixpacks irgendwo vermessen und identifizieren. Ich möchte dann auch ein perfektes Palettenbild vor durchkalkulieren mit einem Backbildgenerator. Dann sind das verschiedene Prozessschritte, die jetzt von der Roboterzelle per se losgelöst sind, die aber in der Interaktion, im Logistikprozess irgendwo mit abgedeckt werden müssen. Da ist es der große Vorteil, wenn du einen fixen Partner hast, in dem Fall mit Warmers, der auch noch technologisch gleich funktioniert, mit diesen standardisierten Schnittstellen voll integriert das Ganze liefern kannst und dir aus Projektsicht, und für uns ist immer wieder, also aus dem Produktmanagement heraus, sagen wir, unsere ersten Kunden ist unsere Softwarerealisierung, ja, oder unsere Projektabwicklung, die müssen Produkte reibungslos einsetzen können, damit am Ende sie wieder den Kunden befriedigen können und damit es in die Richtung reibungslos funktioniert. Deshalb hören wir da sehr oft hinein, wo es dort eben Probleme gibt. Also ganz klar, Vorteil, hier im Warmers-Umfeld zu sein. Nichtsdestotrotz der Anspruch, Zellen so zu designen, softwareseitig, so wie möglich funktionieren können, damit sie die Möglichkeit schaffen, hier mit anderen auch zu sprechen, sei es SAP, sei es ein anderer Integrator. Also das haben wir ganz klar bei uns im Lastenheft stehen. Ist dann aber nicht nur eine Aufgabe für die Software oder die Schnittstelle, sondern auch für die gesamte Organisation.
Absolut, ja, finde ich sehr interessant. Vielleicht noch abschließende Frage, ein Trend. Das heißt Trend, aber eine Sache, die ich ein paar Mal gesehen habe im Bereich Robotik, die mich persönlich ein bisschen mit Stirnrunzeln zurücklässt, aber ich bin auf deine Expertise und Meinung gespannt, ist, was hältst du eigentlich von den neuen Ansätzen? Es gibt ja jetzt einen, den man auch auf der Logimat sehen konnte, wo man auf einmal auf einem AGV einen Roboter, einen Sechsarm-Roboter raufmacht und dann in klassischen Fachbodenregalen picken geht.
Auch interessant.
Ist das was für euch auch in Frage kommt? Auf der Produktroadmap?
Aktuell nein. Aktuell bin ich persönlich der Meinung, dass der Mehrwert für den Kunden nicht gegeben ist. Die Performance, die da rauskommt, ist einfach nicht da. Und wir sehen es auch, wenn wir uns über Gedanken machen über die nächsten Produkte, die wir so machen. Wir versuchen es, weil wir es auch können, aus dem Hause Schäfer eben das Problem immer gesamtheitlich zu betrachten. Und ich stürze mich nicht auf ein logistisches Problem, das ich nur als Roboterlieferant betrachte, sondern ich schaue mir das Gesamtproblem des Kunden an, um in Summe den besten ROI zu liefern und nicht nur mit dem Sweet Spot Robotik. Beispiel hier zum Beispiel klassisches manuelles Batchpicking irgendwo in einem Big Tower. Ich habe dann Batchbehälter, die ich zu einem Roboter fahre, der das dann horizontal oder Pouch-Sorter automatisiert beladet. Das ist zum Beispiel ein Schritt, den wir nicht gehen wollen, weil wir sagen, dieser eine Mitarbeiter, der dort stehen würde und das sogar mit hoher Performance, nämlich ein Stück rausnehmen und irgendwo auf eine Übergabeposition zu übergeben, ist nicht der richtige Schritt, hier Robotik einzusetzen, sondern der richtige Schritt, ja, hier vorher anzusetzen und diesen manuellen Big Tower gegen höhere Automatisierung auszutauschen, um dort 10 bis 100 von Leute einzusparen im Vergleich vielleicht halben Mitarbeiter am Ende der Kommissionierung, ja. Das kann jeder Anbieter, ganz klar, weil jeder hat nicht den kompletten Bauchladen. Wir versuchen es eben wirklich immer gesamtheitlich zu betrachten. Und ich glaube, das ist der große Unterschied.
sehr, sehr gut. Ich finde es schön, dass wir erstens mit der gemeinsamen Meinung zu dem, was ich aufgeworfen habe, enden. Ich mich hat es auch noch nicht überzeugt, aber mich haben schon oft Sachen nicht überzeugt, die mich dann irgendwann später überzeugt haben. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Also ich bin nicht besonders gut da drin, direkt im ersten Moment alles zu erfassen. Ich bin aber gut da drin, mir im ersten Moment zu sagen, okay, das klappt nicht. Und dann lasse ich mich aber auch wieder überzeugen. Und das finde ich aber trotzdem gut. Und zweitens auch schön, dass du damit nochmal geschlossen bist, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch im Bereich des Peacepickings beziehungsweise des Roboterhandlings im Lager ein sehr großer Vorteil bei euch, dieses gesamtheitliche Ansetzen und nicht das Suboptimieren. Das ist, ja, das kann immer zu sehr großen Gefahren führen. Dementsprechend vielen lieben Dank, dass du da warst und uns abgeholt hast ins Reich der Robotik. Auch sehr interessant, gerade das Thema Portalroboter. Habe ich jetzt initial und auch intuitiv nicht auf dem Schirm, wenn ich über die ganze Geschichte nachdenke. Aber so, wie du es uns auch dargestellt und beschrieben hast, macht es absolut Sinn. Es ist ein sehr schlauer Ansatz, darüber zu gehen. In dem Sinne, vielen Dank, dass wir auch für uns einiges mitnehmen durften aus dem Gespräch. Und dementsprechend verabschiede ich mich von dir. Ciao, ciao.
Danke. Tschüss.
Tschüss.